Sie hören Samstags-Uni, Sommersemester 2019, aus der Reihe Die digitale Revolution, Vortrag 8. Professor Dr. Wolfram Burgert, Dr. Philipp Kellmeier, Professor Dr. Oliver Müller und Professor Dr. Silja Föhnecki zum Thema Verantwortlicher Umgang mit der künstlichen Intelligenz, ein europäischer Weg.
Ja, herzlich willkommen. Es ist ja beeindruckend, wie viel heute zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Das freut uns natürlich sehr zu diesem spannenden Thema. Ich soll als Erster, also jetzt hier, so als ehemaliger Kölner, in die Bütt steigen und etwas erzählen über künstliche Intelligenz und Robotik. Und das habe ich also auch ein bisschen vor. Ich werde weniger sprechen über das Thema, was irgendwie immer so groß diskutiert wird, dieser Unterschied zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz, also die starke KI, die uns also irgendwann beherrschen wird. Darum wird es eher weniger gehen, sondern was ich in diesem Vortrag machen möchte, ist, ich möchte Ihnen so ein bisschen deutlich machen, wie wichtig das ist, dass man eigentlich an KI forscht dieser Tage und was wir alles eigentlich davon haben können, wenn wir eine wirklich gute und starke KI-Forschung machen. Ja, und das ist ein kleiner Unterschied zu dem, was ich eben gesagt habe, zur starken KI. Also wir wollen am Ende natürlich starke KI-Systeme haben, die für uns was tun, und das ist im Wesentlichen auch der Inhalt dieses Vortrags. Und das Allerwichtigste ist natürlich am Anfang, dass man sich überlegt, was eigentlich intelligente Systeme sind oder künstlich intelligente Systeme eigentlich sind. Und es stellt sich raus, dass wenn man versucht, Intelligenz zu definieren, dass man da sehr, sehr lange diskutieren muss. Also fast jede Definition stößt so an ihre Grenzen, und wann immer man eine Definition sieht, kann man auch relativ schnell irgendwelche Gegenbeispiele bringen. Also gestern hat zum Beispiel jemand gesagt, dass künstliche Intelligenz ist, wenn man sehr, sehr gut von A nach B kommt, im Sinne von Aufgaben löst. Aber ein 100-Meter-Lauf ist auch irgendwie was eine Aufgabe darstellt für manche Leute. Und wenn man das in 11 Sekunden schafft, ist man nicht unbedingt intelligent. Also es ist tatsächlich sehr schwer zu definieren, was Intelligenz ist. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, ja, dann kann auch die Definition der künstlichen Intelligenz auch natürlich unmöglich sein. Ist sie im Prinzip auch, aber ich kann Ihnen erklären, worum es uns eigentlich geht. Wir sind normalerweise damit befasst, dass wir sogenannte Agenten, wir nennen das einfach Agenten, und das sind letztendlich, ist das ein Stück Software, also was zu programmieren, was in der Lage ist, seine Umgebung, also hier die Umgebung wahrzunehmen und gucken, ob das funktioniert. Nein, geht nicht richtig, aber ist egal. Die Umgebung wahrzunehmen, dann daraus ein Modell zu generieren, also zu versuchen, wie sieht die Welt aus, was kann ich hier überhaupt tun, was muss ich eigentlich anstellen, um meine Aufgabe zu erfüllen. Also wenn Sie dem Roboter sagen, räum mal die Küche auf, dann muss der eben halt ein bisschen nachdenken sozusagen, wie er das erledigen kann. Und dann daraus am Ende Aktionen generieren, die diese Aufgabe tatsächlich durchführen. Und das bedeutet, dass diese Systeme Sensoren haben, die die Welt wahrnehmen oder Daten auslesen, darüber Schlussfolgerungen anstellen und am Ende dann Aktionen generieren. Und wenn Sie das in die echte Welt transportieren, dann haben Sie vielleicht so etwas wie einen Roboter oder ein Auto, was Sie eben halt zuverlässig von A nach B tatsächlich bringt. Und um das zu können, muss ein Auto schon sehr, sehr viel können. Wenn Sie sich also wirklich darauf einlassen wollen, sich in ein Auto zu setzen, in dem kein Fahrer mehr ist, oder in ein Auto, das kein Lenkrad mehr hat, dann muss dieses Auto sehr, sehr viel verstehen von der Welt. Also was tun Menschen eigentlich? Sind Menschen Dinge, die über die Straße laufen können? Ja, das sind sie. Und das muss man einem Auto tatsächlich beibringen. Ja, und das Auto muss auch beispielsweise unterscheiden oder wissen, was ein Hund ist, und dass auch ein Hund etwas ist, über das man oder in das man nicht reinfahren sollte. Das sind alles Dinge, die man so einem künstlich intelligenten Auto tatsächlich beibringen muss. Und letztendlich geht es dann darum, in der Informatik, also in der Disziplin der künstlichen Intelligenz, so etwas zu tun, was Maximieren der Performance bedeutet. Das heißt, wir wollen irgendein Performancemaß hernehmen und wollen versuchen, mit diesem künstlich intelligenten System dieses Performancemaß zu maximieren. Und es stellt sich raus, dass das Definieren von so einer Performancekurve, von so einem Performancemaß irgendwie extrem schwierig ist. Also wenn wir uns an das Beispiel autonomes Fahren, wenn wir uns das vorstellen, dann könnte man sagen, naja, du sollst halt eigentlich in nichts reinfahren, Das ist schon mal eine ganz gute Performance, gutes Performance-Kriterium. Aber dann könnte das Auto sich entscheiden, überhaupt nicht zu fahren. Wenn es nicht fährt, kann es auch nirgendwo reinfahren. Und all solche Dinge. Oder wenn Sie zum Beispiel einen Staubsauger programmieren wollen und sagen dem, hier das Performance-Maß ist, möglichst viel Staub aufzusaugen, macht irgendwie Sinn in erster Näherung. Dann könnten Sie auch einen Roboter bauen, der immer seinen Staubsaugerbeutel ausschüttet, den wieder aufsaugt und das Ganze den ganzen Tag wiederholt. Und der wird sicherlich auf diese Art und Weise dieses Maß mehr maximieren als ein anderer Roboter, der das nicht tut. Also das ist wirklich nicht einfach, das zu definieren. Und deswegen ist es auch so schwer, solche Systeme zu bauen. Aber es gibt sie schon in unserem täglichen Leben im Sinne von Navigationssystemen, Bilderkennungssystemen, wir alle kennen das. Worauf ich aber jetzt insbesondere hinaus möchte, ist, weil natürlich KI auch immer stark kritisiert wird und manche sagen, es ist hoffentlich nur ein Gewitter, was schnell wieder vorbeigeht, aber es ist tatsächlich nicht so. Es ist so, dass es auch etwas Gutes hat und das sollte man halt auch nicht vergessen. Und ich will Ihnen nur vier tatsächlich gesellschaftliche Herausforderungen nennen, in denen künstliche Intelligenz in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Und das eine ist der Verkehr. Das andere ist die Produktion, das dritte ist die Medizin und das vierte ist Ernährung. Und nur um Ihnen deutlich zu machen, warum das in den einzelnen Bereichen so wichtig ist, hier ist das eine ist Self-Driving Cars. Und Sie könnten jetzt sich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum wollen wir eigentlich selbstfahrende Autos haben? Nun ja, wenn Sie, das ist ein Video, das lasse ich laufen, ist von, ich bin ja im Moment auch bei Toyota Research, aber wir sind ja alle eine offene Wissenschaftlergemeinde. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt hier mal ein Video von einem Konkurrenten sozusagen, die also autonom im Silicon Valley durch die Gegend fahren. Warum machen wir das eigentlich? Warum treiben wir das? Es ist so, dass wir natürlich, wenn wir uns den Verkehr angucken, eigentlich dass das nicht mehr unbedingt skalierbar ist, so wie wir das betreiben, und es ist auch nicht unbedingt schön. Hier ist natürlich in Freiburg etwas schwieriger zu argumentieren, wenn man hier in dieser wunderschönen Innenstadt ist, aber in anderen Städten, also zum Beispiel war ich vor einem Jahr kurz beim Europäischen Parlament in Straßburg, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da ist es einfach grauenvoll, weil die ganze Umgebung um dieses Parlament ist einfach zugeparkt und Sie können einfach nirgendwo mehr lang gehen. Ja, Sie können wirklich physikalisch nicht mehr die Straße überqueren, weil die Autos so dicht stehen da, dass Sie einfach nirgendwo wissen, wo Sie lang gehen können. Und wenn Sie sich überlegen, wenn man selbstfahrende Autos hätte und würde sozusagen alle Transportaufgaben mit selbstfahrenden Taxis durchführen, dann wäre die Welt eine bessere Welt, aus mehreren Gründen. Das erste ist, es gibt kein Besitztum mehr, wir brauchen unsere Autos nicht mehr zu parken. Es braucht keine Parkhäuser mehr in den Städten. Ja, und plötzlich sind alle parkenden Autos aus den Städten verschwunden. Das wäre ja schon mal was ganz Herrliches. Ja. Städte sehen einfach viel schöner aus. Darüber hinaus sind die Autos auch sicherer. Ja. Wir haben einfach weniger Verkehrsunfälle. Das ist zumindest das Ziel. Wenn es uns das gelingt, das hinzubekommen, wird es einfach weniger Verkehrstote geben. Und darüber hinaus will man das Ganze natürlich auch effizient gestalten. Und dafür braucht man eben halt noch ein paar andere Dinge. Das spielt die Elektromobilität noch mit hinein und andere Dinge weiter. Es ist im Wesentlichen der Grund, weswegen man an selbstfahrende Autos denkt. Ja, und hier sehen Sie so ein bisschen, was die Interna, das ist also das Modell, was das Auto sozusagen verwendet. Diese Straßenkarten und so weiter. Soweit also zum Thema selbstfahrende Autos. Ich will den Rest hiervon skippen. Das nächste ist die Produktion. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. In Deutschland ist ein Produktionsstandort. Und in Deutschland müssen wir unsere Produktion effektiv gestalten, um im internationalen Wettbewerb einfach mithalten zu können. China ist im Moment ein aufstrebender Markt, in dem noch sehr viel manuell gearbeitet wird, aber die arbeiten natürlich daran, wir haben jetzt, ich habe es gestern gehört, 1000 KI-Professuren ausgeschrieben. Ja, es gibt auch hier 100 in Deutschland oder so, aber nur um mal sich die Dimensionen vorzustellen, von dem, was da passiert in China. Und China will also innerhalb der nächsten Jahre die Nummer 1 weltweit in künstlicher Intelligenz werden. Und was das für einen Produktionsstandort wie Deutschland bedeutet, ist natürlich kritisch. Ja? Ist ja klar, wir werden möglicherweise mit unserer Produktion einfach nicht mehr mithalten können mit der Effizienz der Produktion in China. Sobald die mithilfe von Techniken der KI ihre Produktion so effektiv gestalten können, dass sie Produkte billiger herstellen können als wir, haben wir ein Problem. Deswegen ist es für uns äußerst wichtig, am Zahn der Zeit zu bleiben mit dieser Technologie. Und nur hier Technik made in Freiburg, das sind also Dinge, die, ich kann Ihnen kurz ein Video zeigen, damit Sie wissen, was wir hier getrieben haben in Freiburg. Das ist das, was solche mobilen Manipulationssysteme benötigen und auch Self-Driving Cars. Das ist im Wesentlichen ein Roboter, der versucht rauszufinden, wo er sich befindet und kann das sogar tun, ohne dass Sie ihm irgendwie vorher sagen, wo er möglicherweise ist. Alles, was er dafür braucht, ist eine Sensorik und die Karte. Und das ist eine Schlüsseltechnologie für die Navigation in Fabrikumgebung, aber auch selbstfahrende Autos. Diesen Algorithmus finden Sie in quasi jedem, dieses Verfahren, das Sie hier so ein bisschen angedeutet sehen, finden Sie in jedem selbstfahrenden Auto. Ja. Technik made in Freiburg dass Sie eben halt tatsächlich weltweit sehen. Und den Rest will ich einfach skippen. Nur so ein paar Intuitionen über selbstfahrende Robotersysteme, die Sie in so Fabrikumgebung sehen. Das ist beispielsweise eine Kooperation, die wir gemacht haben mit KUKA, die zu einer Installation von Robotern bei Boeing geführt hat und dort den Rumpf der 777 durch die Produktionsanlagen führt. Das nächste ist Healthcare. Das war der dritte Aspekt. Das ist eine Sache, die man so ein bisschen unterschätzt und die auch so etwas den Big Data-Gesichtspunkt auch nochmal auf das Diskussionstablett bringt, und zwar von einer anderen Dimension. Ja, wir wissen alle natürlich ganz genau, wie sensitiv wir sind mit unseren medizinischen Daten und wie stark wir eigentlich vermeiden möchten, dass diese Daten von irgendwem benutzt werden können. Ja? Zumindest gibt es ganz viele Menschen, die dieser Ansicht sind. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir in einer Nation leben, und da gehören nur ganz wenige Nationen zu, in der es einen relativ guten Zugriff auf tatsächlich medizinische Versorgung gibt. Ja, wenn Sie in Länder in Afrika beispielsweise gehen oder auch in Regionen in anderen Staaten wie in Indien, da kann man nicht mal, wenn man irgendwas hat, einfach so zum Arzt gehen. Ja. Die Leute haben weder die Ärzte noch das Geld, die Ärzte zu bezahlen. Ja. Und eine Lösung dafür ist die Demokratisierung des Zugriffs auf medizinische Versorgung. Und das kann man tatsächlich mit KI-Systemen erreichen. Und das ist ein Beispiel, was ich Ihnen jetzt zeigen will, von einem sehr guten Kollegen von mir, Sebastian Thrun, der das mit seinem Team in Stanford gemacht hat. Kann man ein bisschen schlecht erkennen, aber es ist im Wesentlichen, es geht einfach nur darum, dass er mit diesem Artikel tatsächlich auf die Frontpage von Nature gekommen ist, was irgendwie einen Nature-Artikel zu haben, ist schon mal was ganz Besonderes, aber auf die Frontpage zu kommen, ist dann nochmal was ganz Besonderes. Und zwar geht es um die Frage, ob man nicht mit Hilfe von modernsten Techniken der künstlichen Intelligenz, tiefen neuronalen Netzen, tatsächlich bestimmte Prozesse in der medizinischen Versorgung verbessern kann. Und hier geht es um Hautkrebs. Ne? Und was die gebaut haben, ist ein tiefes neuronales Netz, was, wann immer Sie einen dunklen Fleck auf der Haut haben, ein Bild davon nehmen kann und Ihnen sagen kann, ob das was Gefährliches ist oder nicht. Ja, und wie die das machen ist, sie haben dieses Netzwerk trainiert auf Tausenden und Millionen von Bildern aus amerikanischen Datenbanken, ja, und haben daraus ein Netzwerk gebaut, was im Prinzip diese Klassifikation erledigt. Ja. Und das kann man jetzt wunderbar nehmen für eine Demokratisierung der Medizin, weil sie einfach eine App bauen können, auf dem dieses Netzwerk tatsächlich, in dem das Netz, dieses Netzwerk implementiert ist. Wie sehen Sie, nehmen ein Bild von Ihrem Stück Haut, was Sie interessiert. Das Netzwerk macht die Klassifikation und Sie kriegen das Klassifikationsergebnis überall auf der Welt und möglicherweise vollkommen kostenfrei. Und nur um Ihnen zu zeigen, dass das, also die medizinische, nur um Ihnen zu zeigen, das, was die damit tatsächlich erreicht haben, das sind so typische Lernkurven, die uns interessieren, und diese blauen Kurven sind sozusagen die Performance dieses Systems, und dann können Sie diese roten Punkte sehen, das ist die Performance der Dermatologen. Das heißt, mit diesem tiefen Netzwerk erreichen Sie mittlerweile eine Performance, die sozusagen Expert-Level ist. Ja? Ja, also wir haben sozusagen Human-Level-Performance auf unserem Smartphone. Ja? Für eine Aufgabe, die, und das weltweit und auch für die armen Menschen. Was wir dafür aber brauchen, sind die Daten. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, nein, wir geben diese Daten nicht raus, dann gibt es für die Menschen keine medizinische Versorgung. Nur um das auch mal, um diese Aspekte des Rechts und Links dieser Fragestellung auch mal ein bisschen zu beleuchten. Und an der Stelle höre ich jetzt einfach auf. Ich kann auch noch über Agrikultur reden, aber ich glaube, die Zeit ist offen. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank dir, lieber Wolfram. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank an Sie, meine verehrten Damen und Herren, dass Sie heute kommen, trotz des schönen Wochenendes. Und ich danke dir auch für die wunderbare Vorbereitung mit dem Beispiel des Hautkrebses, weil ich jetzt in den Minuten, die mir zur Verfügung stehen, gerne sprechen würde über die transformativen Effekte, die jetzt diese Entwicklung in der Informatik für die Medizin bedeutet, aber insbesondere auch so im Bereich Neurowissenschaften, Neurologie und was das bedeutet. Vielleicht gleich nochmal als Zusammenfassung dessen, was Professor Burkhardt jetzt gesagt hat, ist, dass diese Konstellation aus unserer Fähigkeit, riesige Datenmengen jetzt zu speichern, digital aufzubereiten und auch zu verknüpfen und zusammenzuführen, was jetzt wir allgemein als Big Data, also große Datenmengen, bezeichnen, und die Fähigkeit, diese Daten jetzt mit sogenannten künstlichen neuronalen Netzen für tiefes Lernen zu verarbeiten und was eben auch die Stärke jetzt hier des Forschungsstandorts Freiburgs unter anderem ja ist, neben Deep Learning und Informatik, eben Fortschritte in der Sensortechnologie, also die Fähigkeit, jetzt große personenbezogene Daten aufzunehmen, wäre nicht denkbar, wenn es nicht diese Fortschritte gegeben hat in all diesen technologischen Bereichen, sodass wir da eine große Technologiekonvergenz, einen Makrotrend zum Verschmelzen verschiedener Hochtechnologien finden. Das heißt, ganz viele von Ihnen, wahrscheinlich jetzt nicht so viele wie jetzt bei den Vorlesungen der Studierenden, aber immerhin ein hoher Anteil hat hochperformative Sensoren in der Tasche, nämlich einfach unsere Smartphones, die alle möglichen interessanten Daten messen von ihrem Standort, also Geolokation, bis hin zur Bewegung des Smartphones. Man könnte sich also vorstellen, oder gab es auch schon erste Arbeiten, dass man einfach das Bewegungsmuster, wenn man das Smartphone in der Hand hat und sich bewegt, wenn sich das in einer charakteristischen Art und Weise unterscheidet zwischen links und rechts und man die Daten über einen langen Zeitraum sammelt und aggregiert, kann man frühe Stadien beispielsweise der Parkinson'schen Krankheit, einer weit verbreiteten Bewegungserkrankung, schon erkennen. Das heißt, aus so ganz einfachen Bewegungsdaten, Sensordaten, kann man schon ganz viel herauslesen, weil die eben so sehr personalisiert sind, weil ganz viele von uns jetzt dauernd diese Daten aufnehmen. Und dass diese Daten jetzt besonders wertvoll sind, haben nicht nur Forscherinnen und Forscher gemerkt und die Universitäten, sondern auch der private Sektor, sodass es jetzt im Prinzip eine sehr enge Kooperation und Informations- und Expertisenaustausch gibt zwischen großen Technologiefirmen, die halt im Wesentlichen neben den Universitäten diese Technologie vorantreiben, also Facebook, Google und andere. Gibt es einerseits natürlich viel Möglichkeit zum Austausch, andererseits setzt es aber natürlich öffentliche Forschungsinstitutionen auch zunehmend unter Druck, weil die Firmen natürlich über sehr viele Möglichkeiten verfügen, jetzt Forscherinnen und Forscher auch an sich zu binden und deswegen die Universitäten kämpfen müssen um diese Talente. Und was jetzt passiert im Bereich Neurowissenschaft, Neurologie, Technik wie Gehirn-Computer-Schnittstellen, also kann ich Gehirnaktivität messen und damit Geräte steuern, Sprachsteuerung machen, Roboter steuern, interessiert eben auch Firmen wie Facebook, wie Google oder sehr dynamische Start-ups in den Vereinigten Staaten wie Cornell. Das ist so eine MIT-Ausgründung, die dann einen USB-Zugang zum Hirn schaffen will, wie sie das nennen, also ein General-Purpose Brainport. Und eine ähnliche Idee von der Tesla-Tochter Neuralink, die auch im Prinzip einen Dauerzugang auf unsere Gehirndaten in einer Art und Weise entwickeln möchte. Und das ist natürlich jetzt in erster Näherung, wenn man das intuitiv betrachtet, erstmal nicht so schön, wenn man das hört. Unter anderem auch wegen diesem Brain Drain, dass eben talentierte Wissenschaftler im Prinzip dann auch in diese Forschungsbereiche abwandern. Und was kann man sich jetzt aber natürlich fragen, was ist denn überhaupt jetzt das Problem? Ist doch toll, wenn diese Firmen sich auch an der Forschung beteiligen. Also das ist jetzt so aus so einer Präsentation von Facebook, die sich unter dem Motto So what if you could type directly from your brain? Also die Prämisse dieser Forschungsidee ist, dass man Gehirnaktivität direkt in Steuerungsbefehle übersetzen kann. Das heißt, man sitzt beispielsweise am Rechner, macht irgendwas bei Social Media, hat einen EEG-Kappe oder sowas auf, was Gehirnaktivität misst. Und diese Signale können dazu verwendet werden, entweder die Erfahrung zu verändern des Social Media-Erlebnisses bis hin zu die Signale zu benutzen, um wirklich sozusagen mental zu tippen. Also ein Problem im Prinzip, ein Maß an Genauigkeit im Auslesen von Gehirnaktivität, an dem Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler seit über 100 Jahren intensiv arbeiten und wo es natürlich messmethodisch interessante Fortschritte gab, wie jetzt das EEG, was viele von Ihnen kennen, oder auch so Kernspintomographie, mit dem man Funktionen des Gehirns ganz gut messen kann. Aber das, was Facebook hier verspricht, in den nächsten Jahren zu erreichen, wäre im Prinzip ein fundamentaler Fortschritt in diesem Bereich, wo man sich fragen kann, ist das überhaupt realistisch? Viele Neurowissenschaftler sehen das durchaus kritisch. Was aber passiert in dem Zusammenhang, ist, dass natürlich bei der Firma jetzt viel Expertise im Bereich Neurowissenschaft, Dekodierung von Gehirnsignalen aufgebaut wird, dass sie vielleicht Systeme prototypisieren und auch an den Verbraucher bringen, die jetzt Gehirndaten messen. Und das könnte halt im Hinblick auf Datenschutz ein Problem sein. Weil das, was Professor Burghardt geschildert hat, diese positiven Aspekte der KI in der Medizin, sind ja auch eine gewisse Art und Weise auch eine Verantwortung für uns als Gesellschaft, das Maximum dieser Technologie auszuschöpfen und um eben Transformationen im Gesundheitswesen auch zu ermöglichen. Also es gibt jetzt hier schon große Studien und große Ideen, wie jetzt die Medizin im Prinzip von dieser Technologie profitieren könnte. Wenn man jetzt nochmal das Beispiel tiefes Lernen, Deep Learning nimmt, was im Prinzip der Kern wirklich dieser ganzen Transformation ist, dann sieht man, hier diese Idee der Deep Medicine, der tiefen Medizin, ist im Prinzip ein Dreischritt, dass man einmal eine ganz tiefe Repräsentation des menschlichen Körpers und unserer Körperdaten hat, was man auch Phänotypisierung nennt, also über Daten eine ganz genaue Repräsentation unserer Körperfunktionen herzustellen, also tiefe Phänotypisierung, das tiefe Lernen und in dieser Darstellung von Herrn Topol, der Kardiologe ist und im Prinzip sich mit diesen Themen beschäftigt, in den USA ist die dritte Dimension der Tiefe, die tiefe Arzt-Patienten-Beziehung. Also dass im Prinzip das, was KI-Systeme vielleicht im Moment noch nicht so gut können, nämlich übergeordnete menschliche Werte wie Empathie, soziales Miteinander, soziale Beziehungen abzubilden, dass das dann auch eine noch stärkere Domäne des ärztlichen Tuns sein könnte. Aber diese Mensch-KI-Interaktion, das heißt, so wie wir jetzt Navigationssysteme benutzen, wie wir andere Systeme benutzen, führt natürlich dazu, dass im Alltag und auch in der Medizin Situationen, in denen wir mit KI-Systemen interagieren, einfach mehr werden. Also hier in so einem Beispiel, wenn man Gehirnaktivität benutzt, um einen Roboter zu steuern, der gibt dann vielleicht auch ein Feedback noch über diese Steuerung, also sehr enge Kooperation zwischen Mensch und Maschine. Und da gibt es eben das fundamentale Problem, dass diese KI-Systeme im Moment jetzt besonders stark sind in der Analyse, wir aber die interne Lerndynamik dieser Systeme mitunter nicht hinreichend genau verstehen. Das ist der sogenannte Blackbox-Aspekt der KI. Dass also die tiefen neuronalen Netze so adaptiv und so lernfähig sind, dass es schwer ist, im Einzelnen vorherzusehen, wie sie sich in enger Kooperation mit dem Menschen verhalten werden und welche Aspekte sie entwickeln werden. Nun, jetzt aus neurowissenschaftlicher Sicht kann man natürlich auch sagen, gut, wir beobachten das Gehirn und wir haben einiges gelernt in den letzten 100 Jahren, aber die interne Lerndynamik des Gehirns ist im Prinzip auch eine Art Blackbox. Also ganz, wenn wir das Gehirn ganz genau verstanden hätten, dann wären wir jetzt auch schon wesentlich weiter, als wir sind in vielerlei Hinsicht, sodass man es hier im Prinzip mit zwei Blackbox-Systemen zu tun hat, die eng interagieren, die sich aneinander adaptieren, miteinander lernen, sodass da eine Voraussage, wie die im Einzelnen miteinander agieren und was vielleicht auch die negativen Folgen sein könnten, mitunter schwierig ist. Das heißt, das Thema der Interpretierbarkeit und der Transparenz von KI-Systemen beschäftigt jetzt die Computerwissenschaft insgesamt, aber natürlich auch die Anwendung in den verschiedenen Sektoren wie Medizin, Industrie. Und für den Bereich Neurotechnologie kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt so herkömmliche Systeme zur Messung von Gehirnaktivität hat, wie EEG, die einfach von außen vom Schädel bioelektrische Hirnaktivität messen, und benutzt das vielleicht für ein Brain-Computer-Interface, um irgendwie, also eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, um ein Computerspiel zu steuern oder sich in der virtuellen Realität zu bewegen, wo es im Prinzip jetzt keine großen Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und das fürs Individuum vielleicht interessant ist unter so einem Entertainment-Aspekt, kann man sagen, na gut, da interessiert es uns jetzt nicht so sehr, ob die interne Lerndynamik verstehbar ist oder interpretierbar. Das kann ruhig ein Blackbox-System sein. Wenn wir aber ein ähnliches System nehmen zum Performance-Monitoring von Piloten oder vielleicht sogar bei Co-Piloten in selbstfahrenden Autos, wenn man so will, dann ist die Transparenz und die Interpretierbarkeit von so einem System natürlich äußerst wichtig. Und natürlich noch mehr, wenn wir jetzt noch näher an die Gehirnaktivität gehen, wenn wir Implantate bauen, die Gehirnaktivität direkt vom Gehirn messen, dann hat das natürlich auch nochmal eine andere Sicherheitsdimension, sodass auch hier Interpretierbarkeit und Transparenz sehr wichtig sind. Und ein anderes Thema, was wir jetzt in dem Forschungsschwerpunkt auch mit anschauen, auch im Hinblick auf die Verantwortung, dann hat die Verantwortung ja viele Dimensionen. Das ist einmal so das verantwortliche Design, der verantwortliche Umgang, auch die politischerseits gewollte, gute Entwicklung von KI, aber in der Mensch-KI-Interaktion gibt es eben eine Verantwortungsdimension, die jetzt mit Handlungsverursachung und Autorschaft von Handlungen zu tun hat, die dann auch mitunter bestimmte Lücken reißt. Das heißt, wenn ich jetzt ein System habe aus Mensch und Maschine und gebe jetzt Handlungsbefähigung, was man so in der Philosophie auch Agency nennt, zunehmend an die Maschine ab, also ein selbstfahrendes Auto, wo man ja vielleicht in der ersten Instanz noch der Mensch irgendwie mit drin war und dann steuert zunehmend die Maschine und der Mensch hat weniger Handlungsbefähigung, dann hat man das Problem, dass gleichzeitig die Verantwortung, wenn jetzt kritische Systemfehler oder Katastrophen oder Unfälle oder sowas passieren, natürlich beim Menschen abnimmt, je weniger er in diese Handlungsschleifen involviert ist. Wir aber keinen sehr guten moralphilosophischen oder juristischen Konzepte haben, dieses Bedürfnis nach Verantwortungszuschreibung bei Systemfehlern hinreichend genau abzudecken. Also wenn jetzt selbstfahrendes Auto jemand aus ihrer Familie überfahren würde und dann gäbe es irgendwie ein Versicherungssystem, was das abdeckt und dann kommt die Versicherung und sagt, ja, die Systeme, die Autos sind generell so sicher, aber die haben halt eine 1% Fehlerrate. Jetzt hat es halt ihre Großmutter erwischt, es tut uns sehr leid. Hier sind die 50.000 Euro, wie es im Vertrag festgeschrieben ist. Dann bleibt dieses menschliche, anthropologische, tiefe, individualpsychologische Bedürfnis nach Verantwortungszuschreibung bleibt unabgegolten. Und da ist halt dann eine interessante Frage für die Zukunft, ob die Gesellschaft insgesamt sich entscheidet zu sagen, dieser Zugewinn an Sicherheit durch automatisierten Verkehr überwiegt jetzt unser genuines Bedürfnis, bei solchen Situationen auch ganz klar Verantwortung an Individuen zuschreiben zu können. Und das Gleiche ist natürlich in der Medizin, dass wir jetzt traditionell, wenn Sie heute zum Arzt gehen, dann ist das überwiegende Kommunikationssituation zwischen zwei Menschen, wo eben im Austausch unterschiedliche Informationen, Hoffnungen, Ängste eine Rolle spielen. Wenn man jetzt ein adaptives, lernfähiges System in diese Beziehung mit einführt, was ein Assistenzsystem ist, was vielleicht Vorschläge macht, wie beispielsweise bei dem Hautkrebsbeispiel, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen der Medizin, dann spielt zum Beispiel das Thema Vertrauen eine ganz große Rolle, ne? Weil hier muss ja die Ärztin dem Patienten vertrauen, dass sie die richtige Information überbringt. Der Patient muss der Ärztin vertrauen, dass sie das Richtige tut und auch gut ausgebildet ist. Und hier hat man auf einmal ein System, was Fakten liefert, was Einschätzungen macht, was vielleicht Therapieempfehlungen gibt, wo man dann eine sehr komplexes Vertrauensgeflecht hat, nämlich der Patient muss auch Vertrauen haben in Technologie insgesamt, aber auch in das System im Speziellen, die Ärztin auch, und die müssen natürlich auch sich untereinander vertrauen. Das heißt, solche Beziehungs- und Kommunikationsmuster werden auch zunehmend komplex. Und was jetzt die philosophischen Grundlagen betrifft, finden wir auch viele Herausforderungen, und Professor Müller wird uns jetzt da weiterführen. Vielen herzlichen Dank.
Ja.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier im Rahmen der Gruppe sprechen kann. Genau, ich werde etwas zu den philosophischen Grundlagen sagen und ich bin froh, dass meine beiden Vorredner schon einige auch ethische Fragen angesprochen haben. Üblicherweise verbindet man mit den philosophischen Fragen, die großen Fragen überhaupt, die uns beschäftigen im Bereich der KIs, ist natürlich dann die Frage, können KI-Systeme mal ein Bewusstsein haben? Wie autonom können diese Roboter sein? Werden diese Roboter vielleicht sogar die Weltherrschaft übernehmen? Solche Fragen muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, sind aber, glaube ich, alle noch nicht abzusehen. Gerade die Bewusstseinsfrage, die können wir gerne in der Diskussion noch mal aufgreifen. Ich bin da sehr skeptisch, dass es so schnell kommen wird. Was kann die Philosophie beitragen, um die KI-Systeme zu verstehen, um dann auch letztendlich ethische und rechtliche Rahmenbedingungen dafür zu formulieren? Zunächst müssen wir einfach natürlich uns über die Begriffe intelligent und autonom verständigen. Und ich glaube, das geht eben auch nur interdisziplinär. Gleichzeitig ist extrem wichtig, dass wir die neuen Maschinen, die intelligenten Systeme, die Roboter als Akteurinnen beschreiben, als Entitäten, als Wesen, die mit uns interagieren, die bestimmte Dinge können, die wir nicht können, in der wir uns auf eine bestimmte Weise auf diese Geräte einstellen. Und schließlich müssen wir eben über die sozialen und ethischen Implikationen reflektieren. Die Überlegung zur Intelligenz und Autonomie von Maschinen wird Ihnen jetzt ein bisschen enttäuschend vorkommen, weil ich sagen werde, Maschinen können intelligent sein, aber eben nur in einem bestimmten Maschinenintelligenz-Sinne. Also Maschinen können wir Intelligenz zuschreiben, wenn wir sagen, die lernen etwas auf eine bestimmte Weise, was Herr Burgert ausgeführt hatte, aber das ist eine Intelligenz, die vielleicht lose Ähnlichkeit mit menschlicher Intelligenz hat. Menschliche Intelligenz soll Maschinenintelligenz inspirieren, aber die menschliche Intelligenz ist selbst so komplex und vielschichtig, dass wir sozusagen hier zwei unterschiedliche Intelligenzbegriffe haben. Einen, der für uns Menschen charakteristisch ist und ein anderer für die Maschinenintelligenz. Ich glaube, hier darf man nicht zu viel verwischen. Gleichzeitig, glaube ich, hilft es uns für das Gespräch auch zu sagen, hier liegt wirklich Intelligenz vor. Dasselbe gilt auch für autonom. Und das kann man daran sehen, dass der Autonomiebegriff in der Informatik und der Philosophie sehr unterschiedlich verwendet wird, aber auch in unserem Alltagssprachgebrauch. Wir nennen jemanden, der selbstständig handelt oder unabhängig handelt, auch autonom. Das wäre sozusagen eine ganz niederschwellige Definition. Und gleichzeitig sind wir aus philosophischer Perspektive autonom, wenn wir uns selbst das Gesetz geben können, selbst Gründe für unser Handeln formulieren können. Und ich denke, dass Letzteres Maschinen nicht können, aber eine gewisse Selbstständigkeit haben Maschinen und Roboter eben schon. Das heißt, wir können einen gewissen Grad von Autonomie können wir den Maschinen zuschreiben, aber bestimmte Formen von Autonomie reservieren wir bis jetzt einfach nur für uns Menschen. Dasselbe ging auch für die Handlungsautonomie, die sogenannte Handlungsautonomie. Maschinen können autonom irgendwelche Handlungen durchführen, mit Patienten interagieren, denen Tabletten bringen oder irgendwas messen, selbstständig. Aber diese Art von personaler Autonomie, dass wir sagen, wir verstehen uns als Personen, die sozusagen über die guten Gründe unseres Handelns reflektieren können, die diese guten Gründe Ausgangspunkt ihres Handelns machen, das können Maschinen noch nicht und werden sie wahrscheinlich auch nie können. Das heißt, wenn man sozusagen diese Begriffe anschaut, muss man immer genau wissen, über welchen Grad von Autonomie und Intelligenz spricht man hier eigentlich. Und deshalb denke ich auch, und das kam auch in dem Vortrag von den Vorrednern auch schon heraus, dass die zukünftige Herausforderung weniger die Frage ist, ob Maschinen jetzt mal ein Bewusstsein haben werden und so eigenständige Wesen werden, die vielleicht auch nicht kontrollieren können, sondern die zentrale Herausforderung ist vielmehr, wie interagieren wir Menschen mit unserer Intelligenz und unserer Autonomie mit den Maschinen, die eben ihre eigene Intelligenz und Autonomie haben. Und wir müssen, glaube ich, uns darauf einstellen, dass wir sozusagen hier unterschiedliche Formen von Eigenständigkeit, Autonomie, Handlungsformen haben, mit denen wir uns abstimmen müssen, mit denen wir irgendwie klarkommen müssen und die wir sozusagen jetzt eben aus philosophischer, ethischer Hinsicht auch beschreiben lernen müssen, um diese Interaktionsweisen, die wir mit KI-Systemen haben, besser zu verstehen. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, ist eine Maschine überhaupt eine Akteurin oder ein Akteur? Wenn man sagt, Akteur ist eine Ursache von Handlung, ja, können wir sagen, Maschinen können eigenständige Ursachen von Handlungen sein. Dann spricht man eben auch von künstlichen Akteuren oder im Englischen von Artificial Agents. Zentral ist in der Debatte hier der Umweltbezug. Wenn wir sagen, Maschinen sind in einer bestimmten Weise interaktiv, können flexibel auf eine Umwelt reagieren, sind in einer gewissen Hinsicht deshalb auch unabhängig von den Umwelteinflüssen und können sozusagen so Responses also sozusagen so bestimmte Antworten flexibel durch lernende Algorithmen entwickeln und können sich auch durch neue Umweltsituationen anpassen, dann können wir sagen, diese Art von Akteur, dem können wir einen Akteursstatus zuschreiben. Das ist nicht mehr sozusagen so ein passives Instrument wie ein Hammer vielleicht, sondern das ist eine Maschine, die sozusagen in einer bestimmten Weise eigenständig und flexibel auf neue Umweltsituationen reagiert. Wolfram Burgert hat ja einige Beispiele dafür gegeben. Die nächste Frage sind dann Maschinen moralische Akteurinnen, also sozusagen können Maschinen auch moralisch handeln? Das ist natürlich sozusagen eine schwierige Frage, die in erster Linie erstmal an die Programmierer gestellt werden muss, weil das jetzt ja so kommen wird, dass wenn selbstfahrende Autos im Verkehr sich bewegen, dass man dann eben in diese Entscheidungssituation kommt, was macht das Auto, wenn das irgendwie auf eine Gruppe von Personen zufährt und kann, wie in diesem Beispiel hier vielleicht, auf eine Gruppe von Dackel ausweichen. Wollen wir, dass die Maschine eher die Dackel tötet oder auf die Menschen zufährt? Und ich glaube, diese Entscheidungssituationen werden in die Programmierung kommen, ob wir das wollen oder nicht, weil wir, glaube ich, auch wenn die Maschine, wie Wolfram Burger gesagt hat, auch nichts macht, ist es ja auch schon eine moralische Vorentscheidung. Das heißt, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir in solche Dilemmasituationen kommen, in denen die Maschine auf eine bestimmte Weise vorprogrammiert wird und sich sozusagen ethisch entscheiden muss. Immer mal so Anführungszeichen, dass natürlich die Entscheidung der Maschine eine andere ist als unsere menschlichen Entscheidungen. Und da gibt es natürlich schon einige Studien dazu. Man nennt das Moralimplementation, dass man eben versucht, Algorithmen auf eine Weise zu programmieren, dass Maschinen sich so verhalten, dass die aufgrund von ethischen Prinzipien bestimmte Entscheidungen treffen und bestimmte Handlungen ausführen oder eben nicht. Und wie Sie sich denken können, wenn Sie die Philosophiegeschichte ein bisschen kennen, gibt es sowohl Ansätze, hier utilitaristische Prinzipien in die Maschinen zu implementieren, als auch eben kantische Prinzipien. Das sind die beiden großen Moralsysteme, die wir haben, die sich auch gegenseitig in vieler Hinsicht sozusagen konfligieren und viele Dinge schließen sich aus. Deshalb werden wir hier in Zukunft auch ein Problem haben, welches Moralsystem ist dann etwa das Leitende für die Entwicklung von solchen Maschinen. Und besonders brisant ist es natürlich in Überlegungen, wenn Maschinen im Militärbereich auch autonomes Verhalten zeigen sollen, in denen sie sozusagen tödliches Verhalten ausüben sollen. Und da gibt es von sehr renommierten und seriösen Robotikern eben auch schon die Idee zu sagen, wir können Algorithmen programmieren, in denen die Maschine nach den Vorgaben des Völkerrechts, nach bestimmten Einsatzregeln der Streitkräfte entsprechende Entscheidungen selbst fällen lernen kann. Also sozusagen eine Vision, die, glaube ich, wirklich am Horizont steht und die natürlich sehr viele Fragen aufwirft, die sehr bedenklich ist. Aber als ein bisschen ein Eindruck, hier werden Maschinen schon als moralische Akteurin verstanden und es wird entsprechende Experimente durchgeführt, Studien durchgeführt, die versuchen sozusagen unsere Moralsysteme in diese Maschinen hineinzuprogrammieren. Und deshalb sind wir auf die Dauer natürlich jetzt mit der Situation konfrontiert, dass wir immer mehr in komplexe Entscheidungssituationen geraten, in denen sich eben die maschinelle Intelligenz und unsere Intelligenz mischen werden. Wir werden im autonomen Fahrzeug mit einem Fahrzeug sein, das auf eine bestimmte Weise vorprogrammiert ist, das in bestimmten Situationen vielleicht die Verantwortung uns wieder zurückdelegiert, weil die unübersichtlich wird. Wir sind sozusagen im Militärbereich mit autonomen Systemen konfrontiert, die bestimmte Vorschläge für eine Tötungshandlung entwickelt haben auf der Datenanalyse und wir auf Menschen müssen jetzt darauf reagieren. Können wir der Maschine vertrauen? Was machen wir mit sozusagen wie die Maschine sich verhält? Wie reagieren wir darauf? Wie können wir vielleicht noch eingreifen? Ich glaube, diese Interaktionsfragen werden zentral sein und deshalb sind, glaube ich, einfach relationale Ansätze hier in Zukunft wichtig, nämlich sozusagen die sogenannte Agency, die Philipp Kellmeyer erwähnt hat, also die Handlungsmacht oder Handlungsfähigkeit, wird in Zukunft auf Menschen und Maschine in einer sehr komplexen Weise verteilt werden. Und ich glaube, das müssen wir beschreiben und verstehen lernen. Dann können wir von hybrider Autonomie sprechen, aber eben auch können wir auch Verantwortung letztendlich hybridisieren, also sozusagen auf verschiedene Akteure verteilen. Und da haben wir natürlich die großen Probleme, die Philipp auch schon angesprochen hat. Wer ist dann sozusagen in diesen komplexen Interaktionen letztendlich verantwortlich? Können wir Maschinen Verantwortung zuschreiben? Was ist mit dieser Verantwortungslücke letztendlich, wenn wir sagen, die Maschine wurde programmiert, handelt auf eine bestimmte Weise und der Mensch, der die Maschine benutzt, sagt, ich war es aber letztendlich nicht, das war die Maschine, die Maschine hat selbsttätig irgendwas gemacht, was machen wir zur Situation und letztendlich müssen wir in Zukunft, und da wird sicher auch Frau Fönnecke was dazu sagen, einfach damit umgehen, wie teilt man diese Verantwortung jetzt auf zwischen Programmierern, zwischen Nutzern, zwischen Unternehmen, die die Maschinen entwickeln oder vielleicht auch zwischen der Maschine selbst, wenn die sozusagen intelligent selbstbestimmend und selbstlernend ist. Das kann natürlich verschiedene Ebenen betreffen. Wie schon gesagt, die Ebene der Programmierung. Wenn wir über ethische Algorithmen sprechen, dann ist der Umgang mit Daten wichtig. Wir brauchen bestimmte Protokolle, damit wir sozusagen das entsprechende Verhalten der Maschine immer zurückverfolgen können. Auf der Ebene Gesellschaft und Politik, wir brauchen rechtlichen Rahmen hierfür. Und was mich besonders interessiert, ist eben die Ebene der Interaktion. Unsere Interaktion, unsere zukünftige Interaktion mit den Maschinen. Da müssen wir, glaube ich, unsere Rolle als moralische Akteurinnen und Akteure auch neu definieren. Wir müssen wissen, was können wir, was können die Maschinen, was bedeutet es, wenn wir mit solchen intelligenten Maschinen zusammen interagieren. Und da spielt auch eben die Frage der Verlässlichkeit und letztendlich sogar des Vertrauens eine Rolle, weil wir nicht umhin können, diesen Maschinen zu vertrauen. Und um das ganz pointiert zu sagen, können wir sagen, nachdem wir lange mit verschiedenen anderen Wesen interagiert haben, eben mit Gott oder den Göttern, mit anderen Menschen, wir haben dann irgendwann die Tiere entdeckt, die wir auch anders behandeln sollten, und die Tiere anders verstehen, obwohl wir leider das immer noch nicht machen, wie die Massentierhaltung zeigt. Wir gehen auch mit der Natur vielleicht in einer bestimmten anderen Weise um oder sollten das. Und ich würde sagen, jetzt sind eben die Maschinen die neue Herausforderung für unsere moralische Identität, für uns als handelnde Wesen. Nicht in dem Sinne, dass wir der Maschine Würde zuschreiben müssen, wie wir das hoffentlich manchen höher entwickelten Tieren machen, sondern dass wir sozusagen uns selbst nochmal darüber reflektieren, was heißt es, wenn wir sozusagen mit diesen Arten von Maschinen interagieren. Da wird sich auch unser Verständnis von moralischem Handeln ändern. Wir sind dann nicht mehr sozusagen die Individuen, die für sich entscheiden, sondern wir entscheiden dann zusammen mit diesen Maschinen und müssen irgendwie Kooperationsstrukturen finden, dass das gut funktioniert. Und vielleicht als ein bisschen größeres Bild, auf was wir in Zukunft achten sollen, ist, wie gehen wir sozusagen mit der Abhängigkeit von diesen KI-Systemen um? Die Vernetzung scheint da wirklich dazu zu führen, dass wir sehr viel an die Maschinen delegieren, die Daten irgendwo sammeln, Unternehmen sind hier monopolisierend. Wie schaffen wir das, dass wir quasi sozusagen noch so eine Art analoge Freiheit bewahren in diesem Ganzen, in der Digitalisierung? Wie vermeiden wir auch einen Dataismus, einen Ausdruck von Harari, also dass wir die Daten zu einer Religion erhöhen, dass wir alles sozusagen nur noch über die Daten organisieren in unserer Welt? Und natürlich die Frage, wie bewahren wir unsere Menschlichkeit in dem Sinne, dass wir uns darüber klar werden, was können wir als Menschen, was die Maschinen nicht können, was sind sozusagen die Fähigkeiten im Entscheiden können, im Gründe finden und überhaupt im Bezug auf sozusagen, wie wir würdevoll leben wollen, dass wir das sozusagen trotz dieser ganzen Prozesse letztendlich behalten können und sagen, wir können mit Maschinen interagieren, die ganz anders sind als wir, aber die vielleicht tatsächlich nicht unbedingt uns genau dieser Eigenschaften letztendlich berauben müssen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und damit es gelingen kann, glaube ich, brauchen wir auch einen rechtlichen Rahmen. Und dann gebe ich jetzt an Celia Fernicki weiter.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir noch einmal. Es freut mich wirklich, wie viele von Ihnen heute da sind. Und meine Kollegen haben ja schon ganz viele Themen angesprochen, die wir in unserer Forschungsgruppe uns erarbeiten und wozu wir forschen. KI ist eine disruptive Technologie und so wie Elektrizität unser Leben vor 100 Jahren verändert hat, wird auch KI unser Leben verändern. Und wir als Gesellschaft können natürlich enorm profitieren von der Effizienz und der verbesserten Entscheidungsfindung, die mit KI einhergehen kann, wenn wir diese in unser tägliches Leben integrieren. Viele Internetunternehmen werden sich und wollen sich zu KI-Unternehmen wandeln. Und wenn es darum geht zu bestimmen, was ist denn das Ziel dieser Unternehmen, dann hört man das Mantra der Westküste, naja, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu einem faireren Ort zu machen. Trotzdem ist KI eine Technologie und als Technologie zunächst einmal aus meiner Sicht ein Werkzeug. Es mag ein Werkzeug mit einer spezifischen Qualität sein, die Oliver Müller gerade dargestellt hat, aber auch wenn der Begriff Intelligenz im Begriff der künstlichen Intelligenz etwas anderes suggeriert, ist KI als Technologie weder gut noch schlecht. Und solange wir KI entwickeln, verkaufen und benutzen können und müssen wir entscheiden, wie wir die Regeln und Normen, die KI normieren sollen, gestalten. Und wie immer zu Zeiten technologischer Veränderungen und Durchbrüche und wie immer, wenn wir die Chance haben, eine neue leistungsstarke Technologie zu nutzen, müssen wir die folgenden Fragen beantworten. wie können wir sicherstellen, dass wir als Gesellschaft die richtigen Entscheidungen treffen oder zumindest, wie können wir das Risiko minimieren, dass wir falsche Entscheidungen treffen und wie wissen wir, was in diesem Zusammenhang richtig und was falsch ist bei einer Technologie, die ja kaum jemand versteht. Und das sind nicht nur Fragen, die wir als Privatpersonen, als Gesellschaft, die Unternehmen und der Staat beantworten muss, sondern die auch international beantwortet werden müssen, denn KI ist eine Technologie, die global wirkt und globale Auswirkungen hat. In meinem Kurzvortrag geht es mir um drei Punkte. Zunächst möchte ich mit einem Überblick beginnen über schon existierende KI-Regulierung, denn der Gesetzgeber hat schon in manchen Bereichen reagiert und hier geht es mir wirklich um verbindliches Recht. Zum Zweiten möchte ich die OECD-Empfehlung zur künstlichen Intelligenz vorstellen, die jetzt erst im Mai 2019 verabschiedet wurden und von 42 Staaten angenommen wurden. Und an dritter Stelle möchte ich dafür argumentieren, dass wir und warum wir die Verbindung von Menschenrechten und KI betonen sollten. Zunächst zu den schon bestehenden Grenzen und verbindlichen Normen. Betrachten wir die Europäische Union, so sehen wir, dass zumindest Teile der KI-basierten Technologie von bestehenden bereichsspezifischen Regeln erfasst werden. Und darunter fällt natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung, die den Schutz Personendaten zum Ziel hat. Sie verlangt grundsätzlich eine informierte Einwilligung des Betroffenen, wenn jemand dessen oder deren personenbezogene Daten nutzen will. Und KI ist datengetrieben, das haben meine Vorredner ja schon gezeigt. Das ist eine klassische Top-Down-Regulierung und es gibt aber auch in dieser Regulierung, wie in jedem Gesetz natürlich, Lücken, die auch in Bezug auf KI bestehen für relevante Bereiche. Beispielsweise aus meiner Sicht in Bezug auf den Schutz von Gehirndaten, über den hier Philipp Kellmeier gesprochen hat, die für Verbrauchertechnologie genutzt werden. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass alle relevanten Bereiche des Gehirndatenschutzes bereits vom Schutz der Gesundheitsdaten und der biometrischen Daten, die in dieser Verordnung definiert und geschützt sind, hinreichend erfasst sind. Das wäre ein anderer Vortrag, aber das ist ein Bereich, an dem ich auch forsche. Ich glaube, dass Gehirndaten so sensibel sind und auch Menschenwürde relevant, dass wir hier nochmals über angemessene Schutzstandards nachdenken sollten. Und das gilt natürlich insbesondere auf internationaler Ebene, weil da die Datenschutzgrundverordnung nicht gilt. Außerdem existieren auch Gesetze für Medizinprodukte, worunter auch bestimmte Techniken der Neurotechnologie fallen. Und auch hier müssen wir uns wieder fragen, reichen die Regelungen aus, um Leben und Gesundheit der Verbraucher hinreichend zu schützen? Hintergrund ist, dass die Folgen der Neurotechnologie auf die Gesundheit mehr weitreichender erscheinen als bei üblichen Medizinprodukten, mit denen wir bisher vertraut sind. Seit Mai 2017 gibt es eine neue EU-Verordnung zu Medizinprodukten, die ab 2020 auch gilt. Neu und gerade für das Beispiel eines Gehirnchips relevant ist das sogenannte Scrutiny-Verfahren. Das Scrutiny-Verfahren ist aber ein bloßes Konformitätsbewertungsverfahren. Das ist jetzt ein schwieriger Begriff. Es unterscheidet sich aber von einem echten Genehmigungsverfahren, beispielsweise im Bereich der Arzneimittelzulassung. Und ich bin mir nicht sicher, ob für KI-basierte invasive Medizinprodukte ein überzeugender Regelungsansatz ist, scheinen mir doch die Risiken für die menschliche Gesundheit durch Neurotechnologie denen für Arzneimittel zu gleichen. Zudem gibt es weitere bereichsspezifische Top-Down-Regulierung, die bereits existiert. Und das ist im Bereich der autonomen Fahrzeuge, über die Wolfram Burgert gesprochen hat. In Deutschland wurde das einschlägige Gesetz, das Straßenverkehrsgesetz, bereits geändert, um autonome Fahrzeuge zu erfassen. Und hier gibt es den neuen Paragraph 1a, den ich hier auszugsweise an die Wand werfe, aber auch ein 1b und ein Paragraph 63 des Straßenverkehrsgesetzes. Und Sie sehen auf dieser Folie hier, dass es doch einen kritischen Aspekt gibt, nämlich kritisch gesehen wird, dass in diesem Paragraph 1a hier verwiesen wird, wenn die Funktion bestimmungsgemäß verwendet wird. Der Betrieb eines Kraftfahrzeuges und so weiter ist zulässig, wenn die Funktion bestimmungsgemäß verwendet wird. Und was bedeutet bestimmungsgemäße Verwendung? Das legt das Unternehmen fest. Das heißt, wir verweisen in dem Gesetz auf die großen Manuals der Unternehmen. Das gewährt den Unternehmen eine gewisse Flexibilität, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob das diese dynamische Verweisung hier der Komplexität wirklich gerecht wird. Zudem auch deswegen, weil der Fahrzeugführer immer noch derjenige ist, der eine hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion aktiviert. Das heißt, die Verantwortungsproblem ist dadurch gelöst, dass der Fahrer verantwortlich bleibt, auch wenn sozusagen wir eigentlich ein vollautonomes Auto haben. Interessanterweise gibt es im Bereich des Völkerrechts ein Abkommen, auch in diesem Bereich, was ebenfalls schon geändert wurde. Sie sehen also, solange wir uns noch darüber Gedanken machen, was ist überhaupt KI, werden hier schon Normen geschaffen. Keine Normen geschaffen werden allerdings im Bereich der autonomen Waffen im Moment. Hier wird noch darüber diskutiert. Es gibt eine Gruppe von Regierungssachverständigen, die sich letztlich wieder im März getroffen hat und im August 2019 wieder treffen wird im Rahmen der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen. Und hier ist die Diskussion divers. Also manche Staaten sprechen sich für ein absolutes Verbot auf vertraglicher Grundlage aus, wie Österreich beispielsweise. Andere, wie Russland und USA, betonen die Vorteile der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz im Bereich autonomer Waffen. Und China will zwar Forschung und Entwicklung nicht beschränken, aber eventuell ein Verbot der Nutzung unterstützen. Deutschland und Frankreich sprechen sich für eine sogenannte Softlaw-Vereinbarung aus, die allerdings, wie der Begriff schon sagt, rechtlich unverbindlich ist. Und auch das scheint mir zu diskutieren, da es ja in diesem Bereich um Leben und Tod geht und um die schwierigen Fragen der Verantwortungszurechnung oder auch der Verantwortungsunterbrechung. Also das ist eine internationale Ebene, wo wir dringend hier noch Klarheit benötigen. Und das wäre dieser erste Teil, der zeigt, dass wir in spezifischen Bereichen bereits Normen haben, die KI regulieren, aber eben auch lückenhaft vielleicht und defizitär, auf jeden Fall so, dass wir darüber nochmal nachdenken müssten und in wichtigen anderen Bereichen eben noch keine Normen wie bei autonomen Waffen. Und zudem haben wir kein kohärentes System der KI-Regulierung, weder im europäischen Rahmen noch im nationalen noch im globalen Rahmen. Und im zweiten Teil meines Vortrages möchte ich ganz kurz auf die neuen OECD-Richtlinien zur künstlichen Intelligenz hinweisen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat hier Empfehlungen erlassen, die bereits von 42 Staaten angenommen wurden, unter diesen auch Deutschland, Japan, die USA und Großbritannien. Und diese wurden von einer Expertengruppe erarbeitet, bestehend aus 50 Mitgliedern aus Regierung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, wie die OECD schreibt. Und es geht hier darum, vertrauenswürdige KI zu normieren, allerdings wiederum als Softlaw, also als unverbindliche Normen. Und zentrale Prinzipien sind inklusives Wachstum, nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität, menschenzentrierte Werte, Fairness, Transparenz und Erklärbarkeit, Robustheit und Sicherheit und Rechenschaftspflichten. Das klingt erstmal toll, aber wenn man genauer hineinschaut in die Regeln, die sowieso unverbindlich sind, dann sind diese Regeln auch sehr weich formuliert. So sollen beispielsweise KI-Akteure, das sind die Unternehmen, Mechanismen und Schutzmaßnahmen einführen, wie die Bestimmtheit durch den Menschen, die dem Kontext angemessen sind und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Beispielsweise zusätzlich wird erklärt, KI-Akteure sollten einen systematischen Risikomanagement-Ansatz verfolgen, um den Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen zu begegnen, einschließlich Risiken bezüglich des Schutzes der Privatheit, der digitalen Sicherheit, persönlicher Unversehrtheit und möglicher Verzerrungen. Biases. Wenn wir aber denken, dass Diskriminierung im Bereich der KI ein zentrales Problem ist, dann scheint es mir nicht ausreichend zu sein, hier allein eine Unternehmensverantwortung im Sinne eines Risikomanagementansatzes zu normieren. Von Haftung und Verantwortlichkeit im Rechtssinne ist in diesen Normen nicht die Rede. Aus meiner Sicht hat die OECD Regulierung als Soft Law zwar Vorteile, sie wurde relativ schnell verabschiedet innerhalb eines Jahres und es gibt hier einen Konsens erstmal der 42 Staaten, aber sie hat auch gravierende Nachteile. Zum einen ist nicht ganz klar, wie die Experten für die relevante Arbeitsgruppe ausgesucht wurden. Das ist eine Frage der prozeduralen Legitimation, die unklar ist. Zudem verschiebt sie aus meiner Sicht zu sehr die Verantwortung für die Regulierung von KI oder für eine menschenzentrierte KI von den Staaten auf die Unternehmen. Die Verantwortung der Unternehmen und der Staaten, die ja eigentlich zentral verantwortlich sind, bezieht sich hier nur auf 5 Empfehlungen: Investitionen in KI-Forschung und Entwicklung, Förderung eines digitalen Ökosystems für KI und ein für KI günstiges Politikumfeld zu schaffen. Zudem die Kompetenzen der Menschen zu stärken, sich auf den Wandel des Arbeitsmarktes vorzubereiten und dann internationale Zusammenarbeit für eine vertrauenswürdige KI. Das heißt, hier geht es nicht um Schutzpflichten der Staaten, nicht um konkrete Menschenrechte wie das Recht auf Privatheit, sondern hier geht es um allgemeine Bedingungen, um KI-Forschung zu fördern. Das ist wichtig, aber ist vielleicht nicht ausreichend. Und dieses Versäumnis der OECD-Empfehlung kann sogar aus meiner Sicht dazu führen, dass die staatliche Verpflichtung zum Schutz von Menschenrechten in Zeiten der künstlichen Intelligenz untergraben werden. Und das würde wiederum die Bedeutung der Menschenrechte bezüglich der Regulierung von KI insgesamt unterminieren. Und deswegen sehe ich dies etwas kritisch. Im dritten Teil meines Vortrages, ach ja, das waren die OECD-Empfehlungen, und im dritten Teil meines Vortrages geht es darum, ganz kurz aufzuzeigen, welche Vorteile ein menschenrechtsbasierter Ansatz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz grundsätzlich aufweist. Es sind nur einige unterstützende Argumente. KI-Steuerung ist eine globale Herausforderung. Es wäre also ein großes Defizit, sich nicht auf die völkerrechtlich verankerten Menschenrechte zu beziehen, die in den internationalen Pakten verbindlich verankert sind, denn die sind Teil des bestehenden geltenden Völkerrechts und auch Teil des moralischen Diskurses. Und sie binden die Staaten, und wenn sie gewohnheitsrechtlich verankert sind, binden sie alle Staaten. Das ist natürlich nur ein pragmatisches Argument, aber aus meiner Sicht ist ein Kern des Steuerungsproblems, dass KI den Menschen dienen soll und nicht umgekehrt. Und das kann eben auch am besten durch Menschenrechte ausgedrückt werden. Wenn wir uns der menschenrechtlichen Rahmung zuwenden, können wir sehen, dass es eben die völkerrechtlich verankerten Menschenrechte sind, die es ermöglichen, die Werte zu betonen, die für die Bewertung von verschiedenen KI-Entwicklungs- und Anwendungsszenarien in Betracht gezogen werden müssen. Beispielsweise die Forschungsfreiheit. Ja, Wolfram Burkhardt hat die Forschung betont und auch meine anderen Kollegen. Forschungsfreiheit ist ein völkerrechtlich verankertes Menschenrecht, aber eben nicht absolut, nicht unbeschränkt, sondern zugunsten legitimer Zwecke wie dem Schutz der Privatheit, Schutz der Gesundheit, natürlich Schutz des Lebens, darf die Forschungsfreiheit verhältnismäßig eingeschränkt werden. Und hier hängt die Verhältnismäßigkeit der Einschränkung von der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos ab, aber auch von der Intensität der möglichen Beeinträchtigung. Abgesehen davon sind Staaten durch diese Menschenrechte nicht nur verpflichtet, diese Rechte zu respektieren, sondern diese auch zu schützen. Und auch die Unternehmen sind im Bereich der Menschenrechte im Rahmen einer sogenannten Corporate Social Responsibility den Menschenrechtsdiskurs und die Pflichten mit einbezogen. Zudem fordert eine menschenrechtliche Basis Verfahrensrechte für Individuen, damit diese an der Entscheidungsverfahren auch teilnehmen. Also wenn wir durch KI betroffen sind, dann sollten wir auch daran beteiligt werden, wie diese reguliert wird. KI-Steuerung bedeutet in vielen Fällen Risikosteuerung und viele Auswirkungen von KI sind unklar. Wolfram Burkhardt hat gesagt, ja, wir wollen starke KI. Das sagen viele Forscher in diesem Bereich. Aber die Risiken können möglicherweise in diesem Bereich eben auch groß sein, nicht nur die Chancen. Und wenn wir Menschenrechte als Grundlage für eine Risikosteuerung benutzen, dann ist es uns möglich, auch ohne Quantifizierung der Risiken hier Abwägung zu treffen, sodass verhältnismäßig eben möglicherweise dann reguliert wird, wenn es zu große Risiken gibt. Also im Bereich der Menschenrechte geht es meinetwegen aus meiner Sicht darum, hier spezifische Probleme zu formulieren, um die Regeln und Prinzipien auszubuchstabieren. Die Menschenrechte per se reichen natürlich nicht aus. Wir brauchen bereichsspezifische Regelungen, beispielsweise zum Schutz von Gehirndaten. Und die wichtige Frage der Grenze zwischen vernünftiger und unvernünftiger Risikosetzung kann in diesem Rahmen aber ausgedrückt werden, der bereits existiert. Und wenn dieser Rahmen bereits existiert, dann sollten wir die spezifischen Fragen aus meiner Sicht in einer globalen Deklaration klären, beispielsweise eine Deklaration der UN oder der UNESCO, und zwar eine Deklaration, die die Fehler vermeidet, die wir in der OECD-Deklaration gesehen haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.